Ja, guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Wie cool ist das bei dem letzten Lied, dass Gott uns sanftmütig wirklich aus diesem Vogelhäuschen rausführt auch, in die Weite führt, in die Selbstständigkeit auch führt. Und wo Steffi mir letzten Sonntag dieses Bild erzählt hat, ich bin meistens dann sonntags, montags irgendwann am Beten und sage, Herr, was soll ich denn nächsten Sonntag predigen? Da wusste ich sofort, was es ist, ja, nämlich Markus 2. Und habe dann sofort diesen Flyer gemacht und so, übrigens mein erster Flyer, den ich gemacht habe, und habe den euch rausgeschickt, weil ich denke, was für ein wichtiges Thema ist das auch, dass wir in die Selbstständigkeit kommen, dass wir Gemeinde auch begreifen als Tankstelle, die uns in unseren Auftrag reinführt, dass wir hier auftanken, aber unser christliches, geistliches Leben findet natürlich in der Öffentlichkeit statt. Und ich möchte heute mit euch mir die Berufungsgeschichte von Matthäus angucken. Wundert euch nicht, in dem Bibeltext, den ich gleich lese, wird Matthäus Levi genannt. Aber es geht um dieselbe Person, um den Sohn des Alpäus, der nur den Doppelnamen Levi Matthäus hatte. Wir haben ja auch einige Leute, die Doppelnamen haben. Die Lilly heißt Josephine. Die Leni hat sogar, die kannst du Leni rufen und du kannst auch Laura oder Marleen sagen, ja, also Leni hört dann auf alles, auch die Sarah heißt Celine, oder wenn ihr beim Kirchenmarkt-Gottesdienst sprecht die Tonja mal an, also das kann die gar nicht leiden, ja, die heißt nämlich mit zweitem Namen, was keiner weiß, Svetlana, weil ihr Papa kommt aus Moskau, ja, so, also sprecht sie einfach mal an, nachdem sie gepredigt hat, sagt hallo Svetlana, ja, also dann gibt es Riesenärger, also manche wollen auch nur mit einem Namen genannt werden. Oder mein Patenkind heißt Simon Noah. Ich rufe den natürlich nur Noah, weil das viel cooler ist, ja. Und alle anderen rufen den Simon. Also, wie auch immer, ich lese uns den Text. Markus 2, die Verse 13 bis 17. Markus 2, die Verse 13 bis 17. Jesus ging wieder an das Ufer des Sees Genezareth. Dort kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpäus, am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Viele von ihnen hatten sich Jesus angeschlossen. Als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten, Jesus in dieser Gesellschaft essen sahen, fragten sie seine Jünger, wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Matthäus ist Zolleinnehmer von Beruf. Die Steuern und die Zölle wurden ja damals von den römischen Provinzen, nicht vom römischen Staat eingezogen. Und der römische Staat hat praktisch die Einkünfte an verschiedene Zollpächter verpachtet. Also diese mussten dem Staat einen gewissen Pachtbetrag bezahlen. Und der Staat hatte somit sichere, regelmäßige Einnahmen. Die Zollpächter und die Zöllner waren Angestellte, also meistens aus der einheimischen Bevölkerung, die dann das Geld eingetrieben haben. Und klar, jeder Zollpächter, jeder Zöllner hat natürlich versucht, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Also alles, was an Mehreinnahmen über den Pachtbetrag rausging, war ja dann Reingewinn für den Beamten. Die festgesetzten Tarife vom römischen Staat sind deshalb immer hoch überschritten worden. Klagen in Rom waren erfolglos. Der Staat duldete die Missstände wegen seiner sicheren Einnahmequelle. Zöllner waren daher natürlich im ganzen Römischen Reich richtig verhasst. Erst recht von den Einheimischen, denn für die waren die Zöllner ja Verräter an der eigenen Bevölkerung. Dazu kam noch, dass sich für die strengen Juden die Zöllner durch den Umgang mit Heiden permanent verunreinigt haben. Zöllner, das war für die Juden gleich Sünder. Und nun versucht euch mal, euch mit mir in diese Situation, die sich hier am Ufer des See Genezareth abspielt, reinzudenken. Jesus ist in Galiläa eine sehr bekannte Persönlichkeit, der im ganzen Land zu den Menschen spricht, auch Menschen dient. Und als Jesus, nachdem er zu den Leuten geredet hatte, weitergeht, kommt er an so einem harten Steuereintreiber, an diesem Zöllner mit Namen Matthäus vorbei. Dieser Mann ehrt Gott nicht. Er ist kein Jesus-Nachfolger, er ist einfach ein krummer Typ. Aber aus irgendeinem Grund geht Jesus eines Tages in sein Büro und sagt, folge mir nach. Und alles, was wir von dieser Begegnung wissen, ist, dass das das Leben von Matthäus völlig verändert hat. Er entscheidet sich, Jesus zu folgen, er gibt seinen Beruf auf, er entscheidet sich, ein neuer Mensch zu sein, nämlich einer, der in einer Beziehung mit Jesus lebt, der von Neuem geboren wird. Matthäus wird in den nächsten Wochen ein guter Freund von Petrus, von Andreas und von den anderen Jüngern. Aber irgendwann ist etwas Entscheidendes passiert. Im Bibeltext steht, dass er sich entschlossen hat, eine riesige Party zu organisieren. Habt ihr euch schon mal vorgestellt oder überlegt, warum Matthäus dieses Fest überhaupt gegeben hat? Es könnte ja sein, dass Matthäus sich entschieden hat, ein letztes Mal in sein Büro zu gehen, um die Dinge, die mit seiner Kündigung zusammenhängen, zu klären. Vielleicht hat er auch eine Tasche oder eine Kiste mitgenommen, um seine persönlichen Sachen aus dem Schreibtisch rauszuräumen. Dann sammelt er alles ein. Sein Rechner, seine Uhr, die Bilder seiner Familie, das tut er alles in diese Kiste rein. Er hat ja jetzt ein völlig neues Leben. Er ist begeistert, dass er Jesus nachfolgen kann und deshalb macht er klar Schiff in seinem Büro. Aber bevor er tatsächlich dann zum letzten Mal sein Büro verlässt, sieht er aus den Augenwinkeln so noch die anderen Schreibtische, wo die anderen Zöllner, wo seine Kollegen sitzen. Und plötzlich wird ihm bewusst, dass die ja nicht haben, was er gefunden hat. Plötzlich ist ihm bewusst, er ist vielleicht der einzige Jünger Jesu, den diese Leute je sehen werden. Und so ist er auf der einen Seite froh, dass er seinen Job verlassen kann und Jesus nachfolgen kann. Und auf der anderen Seite passiert was in seinem Herzen. Er empfindet innerlichen Schmerz, weil seine Freunde und seine Arbeitskollegen Jesus halt noch nicht kennen. Und so stelle ich mir vor, dass er mit einem traurigen Herzen nach Hause geht. Und vielleicht setzt er sich zu Hause in seinen Sessel rein und überlegt sich die ganze Sache. Das ist so schade, dass meine Kollegen Jesus noch nicht kennen. Das würde ihr Leben so radikal zum Guten hin verändern. Und das ist ja auch noch die entscheidendste Beziehung für die nächsten 100 Millionen Jahre und mehr nach dem Tod. Was kann ich tun für meine alten Freunde, für meine Kollegen, die verloren sind? Ich würde denen ja am liebsten predigen, aber das kann ich noch nicht so richtig. Denn ich weiß noch so wenig. Ich bin da erst ein paar Wochen Jünger Jesu. Ich könnte sie vielleicht auch mit in die Synagoge schleppen, mitten in Jerusalem. Aber das wäre wahrscheinlich auch eine schlechte Idee. Die sind ja eh nicht von der Sorte, die in die Kirche gehen. Und wenn ich solche Leute mit in die Synagoge nehme, dann sind die am Ende vielleicht weiter weg von Gott als vorher. Da geht es ja oft mehr um Gesetzlichkeit als um die Beziehung mit Gott. Ich könnte auch einfach nichts tun und zusehen, wie sie ihr Leben ohne Jesus weiterleben. Dann werden sie eben nicht errettet werden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann stelle ich mir vor, dass dieser Matthäus sich eine ganz wichtige Frage stellt. Und das ist eine Frage, die einem ganz schön unter Druck setzt. Eine Frage, die sich auch christliche Leute gar nicht so oft stellen. Was kann ich wirklich gut? Wo liegen meine Begabungen? Wir haben ja im letzten halben Jahr darüber geredet. Heute schließen wir das auch ab. Was sind meine Begabungen? Was sind meine Fähigkeiten, die Gott gebrauchen kann für seine gute Nachricht? Und langsam fangen an, seine Gedanken loszulegen. Und das Erste, was ihm einfällt, ist, Mensch, ich bin gut, eine Party zu organisieren. Ich glaube, ich habe einen guten Ruf in dieser Beziehung. Ich glaube, meine Feste kommen ziemlich gut an. Jedermann liebt meine Feste, aber naja, ist das eine Begabung? Und selbst wenn, was könnte denn Gott damit anfangen? Vergiss das. Was kann ich denn noch? Und dann sagt der Geist Gottes vielleicht zu ihm, warte mal, Matthäus, geh noch mal zurück zu dieser Idee mit der Party. Was wäre, wenn du ein Fest organisieren würdest, das einen besonderen Zweck hat? Ein Fest, zu dem du alle deine nichtchristlichen, kirchendistanzierten Kollegen einlädst und wenn du zum selben Fest auch Jesus und ein paar Jünger, die du gerade kennengelernt hast, einlädst. Und was wäre, wenn auf diesem Fest dann geistliche Gespräche aufkommen würden und der Geist Gottes dort wirkt? Wisst ihr, begeisternde Dinge geschehen oft wo Christen Schulter an Schulter stehen mit Leuten außerhalb der Familie Gottes. Auf der Arbeit, zu Hause, vielleicht in deinem Job. Da passieren die coolsten geistlichen Dinge. Wenn du nichts mit Gott erlebst, ja, da kannst du die Sachen erleben. Und dann fängt Matthäus an, sich mehr und mehr für die Idee mit der Party zu begeistern. Und er fängt an, im Gedanken schon alles zu planen. Und er bespricht das auch mit Jesus, er bespricht das mit den Jüngern. Und dann setzt er seine Überlegung in die Tat um. Der Abend der Party ist nun da. Und das Ganze entwickelt sich so, wie er sich das erhofft hat. Und wenn man den Text sorgfältig liest, dann heißt es, dass es ein riesiges Fest war und eine große Menge seiner früheren Kollegen, seiner Steuereintreiberkollegen sind gekommen. Und dann ist da noch eine kleine Wendung, in der es heißt, und selbst andere Leute kamen, also vielleicht auch uneingeladene Partygäste. Denn wenn auch uneingeladene Menschen kommen, dann ist das ein Kennzeichen von einer wirklich guten Party. Jeder will dahin, jeder will da dabei sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so gewesen ist. So sind all seine nichtchristlichen Steuereintreiber-Kollegen da und Jesus mit seinen Jüngern. Und die sitzen nicht an Tischen getrennt, sondern ihr könnt euch vorstellen, was innerlich in Matthäus vorgeht. Er guckt sich den Raum an, da hinten steht Petrus mit ein paar von seinen früheren Kollegen. Und Matthäus denkt sich, hoffentlich gibt es die Möglichkeit für Petrus, über Jesus ins Gespräch zu kommen. Und meinen Arbeitskollegen auch von diesem Heilsangebot von Gott zu erzählen, was ich ja schon in Anspruch genommen habe. Und in der anderen Ecke hinten steht Johannes, ebenfalls mit ein paar seiner früheren Kollegen im Gespräch. Und Matthäus wünscht sich das von ganzem Herzen. Hoffentlich springt durch diese Gespräche mit Johannes so ein geistlicher Funken über. Und dann ist auch Jesus da, umringt von den Steuereintreibern. Und dann denkt sich Matthäus, wow, das Ganze läuft ja so gut, ich hätte mir das nicht mal im Traum so vorgestellt. Aber dann kommt ein Problem auf. Zur Seitentür kommen die religiösen Führer rein, Theologen und Schriftgelehrten und Pharisäer. Und die gucken sich den Raum so an und die sehen nicht besonders glücklich aus. Das ist keine Art, die man akzeptieren kann, über Gott ins Gespräch zu kommen. Und dann gehen sie direkt auf Jesus zu und stellen ihn vor allen Leuten zur Rede und sie sagen, du erhebst den Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Wenn du den Anspruch hast, der Sohn Gottes zu sein, warum hast du dann mit diesen Zöllnern und mit diesen Sündern und mit diesem ganzen Gesindel hier zu tun? Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind empört darüber, dass Jesus das überhaupt wagt, mit Zöllnern und mit Sündern in einem Raum zu sein und dann mit denen noch sogar noch eine Party zu feiern. Also das ist der Gipfel der Unverschämtheit für die. Könnt ihr euch den Moment dieser Peinlichkeit vorstellen? Plötzlich wird es totenstill im Raum. Und jeder ist gespannt darauf, was Jesus jetzt wohl antworten wird. Und ich möchte das ein bisschen ausmalen, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr versteht immer noch nicht, oder? Trotz eurer Intellektualität, trotz eures ganzen Wissens, eurer ganzen Kenntnisse, habt ihr es immer noch nicht verstanden. All eure Rituale, all eure schönen Gewänder und trotzdem versteht ihr nicht. All die Buchrollen, all der Unterricht, den ihr gebt in den Synagogen und trotzdem versteht ihr nicht. Jesus sagt, diese Sünder sind meinem Vater ein Herzensanliegen. Und sie sind ihm ein größeres Anliegen, als ihr euch das je vorstellen könnt. Und dann sagt er, vielleicht kann ich ein Bild verwenden, um euch zu helfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Stellt euch vor, jeder hier im Raum wäre todkrank, wäre unheilbar krank und stellt euch vor, ich hätte das Heilmittel. Denkt ihr nicht, das wäre weise, wenn ich mich dann mit den kranken Personen beschäftigen würde? Jesus hat gesagt, nicht die, die gesund sind, brauchen einen Arzt, sondern die, die krank sind. Und Jesus sagt, ich bin der Arzt, der die Krankheit, der die Sünde, der den Egoismus, der die Kurzsichtigkeit, die Menschen hier in diesem Raum haben, der denen helfen kann. Und deshalb möchte ich ihnen nahe kommen, damit ich ihnen das Medikament geben kann, damit ich ihnen helfen kann. Und diese Menschen, die sich und andere kaputt machen, wegen ihnen bin ich auf diese Erde hier gekommen. Und sie sind meinem Vater im Himmel ein Herzensanliegen. Und dann hängt die Stille noch ein paar Sekunden lang im Raum. Und dann stelle ich mir vor, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer wütend rauslaufen, die Tür hinter sich so richtig zupfeffern. Und vielleicht hat dann Jesus gesagt, ist schon okay, macht weiter mit der Party, macht euch keine Gedanken, lasst uns dieses Fest weiter feiern. Und jetzt gibt es erst recht interessante Gespräche im Raum. Und die Steuereintreiber haben gefragt, was waren das denn jetzt für Typen? Ja? Weshalb haben die sich denn so aufgeregt? Und die Jünger haben dann geantwortet. Könnt ihr euch die wirklich tiefen Gespräche vorstellen, die dann entstanden sind? Wir nehmen mal an, dieses Fest endet spät am Abend und jeder geht nach Hause, es sind nur noch zwei Leute da, Jesus und Matthäus. Und malen wir uns dann nochmal das Gespräch zwischen diesen beiden aus. Matthäus geht schüchtern auf Jesus zu und sagt, danke Jesus, dass du zu meinem Fest gekommen bist. Danke, dass du all die Gespräche geführt hast mit meinen Freunden. Und Jesus, also es tut mir wirklich leid, dass diese peinliche Situation da kam, als die Schriftgelehrten und die Pharisäer da aufgetaucht sind. Hey Jesus, ich wollte dich nicht in Schwierigkeiten bringen, das war mir einfach peinlich. Und ich kann mir dann gut vorstellen, dass Jesus ihm daraufhin so antwortet und vielleicht hat er ihm, um das ihm noch eindrücklicher zu sagen, seine Hand auf die Schulter gelegt und Jesus sagt, Matthäus, ich liebe dein Herz. Keiner hat dich in Evangelisation ausgebildet. Niemand musste dich irgendwie aufputschen, dass du hingehst und was unternimmst für deine Freunde. Die Echtheit deiner Umkehr hat dich sensibel gemacht für die Verlorenheit, in der deine Freunde stecken. Du hast ein weiches Herz für Verlorene, Matthäus. Ich liebe dein Herz. Matthäus, es gibt viele Menschen, die mir nachfolgen, die dieses weiche Herz für Verlorene nicht haben, aber du hast es. Und ich hoffe, dass dein Herz so sensibel bleibt für Menschen, die das Angebot von Gott noch nicht kennengelernt haben. Und er hat ihm dann vielleicht noch was gesagt, nämlich, Matthäus, auch deinen Mut liebe ich. Wer hat schon mal je von einem Fest gehört, von einer Party, die so einen tiefen Sinn hat? Das war doch eine äußerst ungewöhnliche Idee von dir, Matthäus. Und es hat viel Mut gekostet, diese Party zu planen und durchzuführen. Das war unkonventionell, das war riskant. Das hätte ein schrecklicher Fehlschlag werden können, aber du hast den Mut gehabt, es zu versuchen. Ich liebe deinen Mut, Matthäus. Es gibt so viele, die mir nachfolgen, die keinen Mut haben. Und ich hoffe, du hast weiterhin so viel Mut. Wisst ihr, die Geschichte des Matthäus bewegt mich tief. Wie sieht das bei dir persönlich aus? Wie sieht das bei uns in der Gemeinde aus, in den Kirchengemeinden hier in der Gegend? Haben wir so ein weiches Herz für Verlorene? Hast du den Mut, ungewöhnliche Wege zu gehen? Theoretisch ist das klar. Wir wollen als Christen und als Gemeinden von der übrigen Welt wie unter so einer Käseglocke nicht leben. Ja? Wir wollen uns nicht voll abgrenzen. Wir glauben ja an den Missionsauftrag in Matthäus 28, ja? 18 bis 20, wo dann steht, geht hin in alle Welt, verkündigt das. Aber wenn ich mir unsere Autos vom Gemeindehaus angucke, dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass Gutbürgerlichtum gleich Christsein ist. Und das stimmt nicht, denn Jesus war mit Huren und mit Zöllnern zusammen. Aber Stefan, wenn wir mit solchen Leuten am Rande der Gesellschaft zu tun haben, dann sind wir doch ganz vielen Gefahren ausgesetzt. Ich sage euch, wenn wir als Christen keinen Kontakt zu Menschen haben, die am Rande der Gesellschaft stehen, die einsam sind, die Probleme haben oder auch mit Menschen, die einfach mit Glauben nichts am Hut haben, dann ist jeder Einzelne von denen einer Gefahr ausgesetzt, nämlich dass sie Jesus nicht kennenlernen und die wichtigste Entscheidung ihres Lebens, wo es um Himmel oder Hölle geht, um Leben oder Tod geht, nicht treffen. Prüfe dich selbst. Wie viele Kontakte hast du zu diesen Menschen, für die wir immer beten? Hast du einen gefunden, der kein Christ ist, für den du betest, wo du drum ringst und sagst, Herr, bring ihn doch zu dir, lass mich Kontakt mit dem haben. Ich frage mich manchmal in Gemeinden, was passiert, während wir uns hier noch eine Predigt anhören, noch eine Veranstaltung durchführen, noch eine Sitzung über hochtheologische Sachverhalte führen, mit den Menschen, die auf der Straße sind, mit den Menschen, die Leid haben, mit den Menschen, die kaputt gehen, die krank sind, die einsam sind, die keinen Lebensinhalt, die keinen Lebenssinn haben, die die wichtigste Botschaft der Welt hören müssten und die vielleicht nur ein Gespräch, vielleicht nur eine Einladung von der wichtigsten Entscheidung ihres ganzen Lebens entfernt sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir fressen uns voll mit einer Botschaft nach der anderen, mit noch einer Worship-Zeit, mit noch einer Gebetsrunde, mit noch einer wichtigen Sitzung, mit noch einer wichtigen theologischen Diskussion und geben oft das nicht weiter, was wir lernen, was wir glauben, was wir erleben. Raus aus dem Vogelhaus, das Leben ist draußen, die Tankstelle ist hier. Geht hin in alle Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge, das sagt Jesus. Was passiert mit den Menschen, um die sich keiner mehr kümmert? Mit denen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die nicht so fromm sozialisiert und gut bürgerlich sind wie wir? Liebe Geschwister, ich denke manchmal, was haben wir da für eine Verantwortung? Und woran liegt das, dass manchmal, wenn wir unser Heil gesichert haben, dass wir uns dann zurücklehnen und auf die Wiederkunft von Jesu warten, in dem Häuschen bleiben, uns versorgen lassen, immer schön happa happa, aber wir fliegen nicht raus. Und dass uns das dann scheinbar nicht mehr zu interessieren scheint, was mit den anderen ist. Warum brauchen wir immer wieder einen Anstoß, um überhaupt an diese Menschen zu denken? Vielleicht reden wir uns auch manchmal ein, dass wir mit unserem Geldbeitrag für die Gemeinde oder für die Mission oder für die Diakonie, dass damit alles getan ist, um alles andere sollen sich mal die anderen kümmern. Schön outgesourced. Woher kommt das? Wir können alles kompliziert machen und kompliziert ausdrücken. Die Männer wissen, von was ich rede, gestern Abend an unserem Tisch zumindest, da war es ganz kompliziert. Aber wenn wir mal ganz einfach überlegen, worauf es letztendlich ankommt, dann geht es um zwei Punkte. Nämlich um Herz und um Mut. Und ich wünsche mir dieses Herz und diesen Mut des Matthäus. Dass wir eine Willkommenskultur in unserer Gemeinde haben, aber eine Missionskultur in unserem Leben. Und wenn ich euch heute Morgen fragen würde, wer von euch dieses Herz und diesen Mut des Matthäus haben möchte, dann hoffe ich, dass jeder von euch nun mal den Arm heben würde. Und die Frage ist jetzt, wie entwickle ich denn so ein Herz wie das von Matthäus? Und wie hält man das auch im Christen- und Gemeindealltag am Leben? Das Erste, was ich euch mitgeben will, ist, es erfordert eine ständige Unterordnung unter das Werk des Heiligen Geistes in deinem Leben. Im Geschäftsleben ist ja alles darauf aus, uns anzuhalten, dass wir hart arbeiten, dass wir uns engagieren. Wer hat die Möglichkeit, schon mal kürzer zu treten, mal die Hände sinken zu lassen und zu sagen, Heiliger Geist, komm auf mich. Oft ist es so, wie Steffi das erzählt hat, wir plappern Gott voll und legen dann schnell auf. Ja. Wer hat in seinem Terminkalender schon mal Zeit, in aller Stille vor Gott zu sitzen und zu sagen, Herr, veränder du mich, rede zu mir, erfülle du mich, gebrauche du mich. Bring du auch meine Pläne heute gern durcheinander. Oftmals habe ich das Gefühl, dass wir so beschäftigt in Gottes Dienst, auch in Gottes Arbeit stehen, dass es das innere Werk an uns kaputt macht. Und dass wir keine Zeit mehr finden, in unserem Alltag auf Gott zu hören und als Christ zu reifen. Und sehr schnell verhärtet dann auch unser Herz. Und sehr schnell gucken wir dann direkt an den Leuten vorbei, für die uns Gott berufen hat. Die auf der Arbeit, die auf dem Marktplatz, die im Supermarkt, die im Bus, die unsere Nächsten sind. Und wir haben dann kein sensibles Herz mehr für Verlorene. Und das Zweite, ich nehme mir vor, zu einem Menschen, der Jesus nicht kennt, eine Beziehung zu entwickeln und zu pflegen. Vielleicht ist das die Person, für die du immer betest. Nimm dir Zeit für diese Person. Und wir möchten dir hier als Gemeinde auch Raum dazu geben. Den hast du, den Raum. Nimm dir Zeit. Sag ruhig mal, hey, an dem Abend kann ich nicht, weil dann bin ich mit meinem nichtchristlichen Freund unterwegs und ich habe einen guten Abend mit dem. Ja, mach das bitte. Und dann ist es auf einmal ganz schön schwierig, hart und gleichgültig zu jemandem zu sein, zu dem man eine Freundschaft hat. Viele Freunde von mir, zu denen ich so eine Beziehung aufgebaut habe, waren vorher niemals in der Gemeinde, manchmal bis heute nicht. Aber bei persönlichen Problemen, bei Fragen über den Glauben, dann kommen die zu mir und fragen nach und sagen, Stefan, kannst du mir da mal eine Antwort geben? Manchmal vor vielen Zuhörern an der Bar oder bei einer Party. Manchmal beten wir sogar da zusammen. Und die mit mir schon mal auf einer Männertour in Marburg unterwegs waren, die wissen manchmal, dass ich aus Spaß sage, wenn wir da ein Bierchen trinken, hey, ich habe Feierabend, ja, lass uns einfach mal dummes Zeug reden und ein Bier trinken. Ich will jetzt nicht als euch Antworten geben. Und was passiert? Ich werde den ganzen Abend von nichtchristlichen Freunden gelöchert über meinen Glauben, regelrecht, ausgefragt. Und ich frage mich, wo würden diese Kumpels von mir und dir hingehen, wenn sie keinen Christen kennen würden? Mit wem sollen sie denn reden über die Sinnfrage des Lebens? Und ich habe das vor einiger Zeit gehabt, dass so ein Kumpel, der immer mit nach Marburg kommt, wir trinken immer Bierchen da und sind immer da unterwegs, alle paar Monate mal, der fragt mich immer schon die ganze Zeit, der hat mit Glauben noch nichts zu tun, ja? Aber jetzt ist sein Papa gestorben und wen ruft er an mich? Und ich konnte der ganzen Familie erklären, um was es geht in der Bibel, was Evangelium wirklich bedeutet. Oder ich habe einen anderen Kumpel, mit dem war ich auf einer Party und ihr wisst ja, bei Männern ist es so, wir hatten ja gestern einen Männerabend, ja, wenn du ein Bier angeboten bekommst, darfst du nicht Nein sagen. Du trinkst das dann natürlich, ja, und es wurden viele Biere angeboten, irgendwann konnte ich schon gar nicht mehr antworten auf die Fragen. So viele Biere waren es, ich dachte mir, ach du, wie soll das denn jetzt hier werden? Dann habe ich mich abholen lassen und ich denke, das war wirklich sinnlos jetzt. Wir haben den ganzen Abend über Glauben geredet, aber irgendwann konnte ich gar nicht mehr richtig reden, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Und am nächsten Morgen klingelt es bei mir zu Hause an der Tür und dieser Typ, mit dem ich geredet habe und einige Bierchen getrunken habe, steht bei mir vor der Tür und sagt, hey Stefan, ich wollte das jetzt nochmal weiter besprechen. Und ich so, oh. Und er ist dann zum Glauben gekommen, direkt am nächsten Morgen. Solche Erlebnisse machen mein Herz weich und empfindsam für Menschen, die Jesus noch nicht in ihrem Leben haben. Und deshalb lest mal in der Bibel nach, wie oft Jesus eine Beziehung hatte zu Menschen, die in keiner Gemeinde, in keiner Kirche waren, die mit Jesus nichts am Hut hatten. Bei solchen Beziehungen müssen wir ja gar nicht erst von Jesus erzählen, sondern wir brauchen nur liebevoll Anteil zu nehmen am Leben von dem anderen. Und dann passiert es automatisch. Jesus sagt ja mal, lernt von mir, wie ich mit Menschen umgehe. Und ihr wisst das vielleicht in Lukas 2, wo Jesus in der Synagoge war, dann steht da, hörte er den Schriftgelehrten aufmerksam zu und fragte. Und über dieses Fragen von Jesus kommt ein Klima auf, dass die Schriftgelehrten irgendwann selbst anfangen, zurückzufragen. Und dann steht da, sie wunderten sich über sein Wissen und seine Antworten. Jesus hätte nicht so aufmerksame Zuhörer gefunden, wenn er direkt mit irgendwelchen Argumenten für den Glauben gekommen wäre, weil es ist noch kaum ein Mensch durch ein gutes Argument zum Glauben gekommen. Und dir steht vielleicht einer gegenüber, der einen Berg von Müll und von Enttäuschung und mit Religion und mit Glauben und mit Christen steckt. Da kann man nicht einfach ein paar Argumente für den Glauben draufstreuen, einen Bibeltext mal kurz beten und dann hoffen, dass da was wächst. Man muss zuerst mal entrümpeln, man muss zuerst mal versuchen, sich in die Probleme des Menschen hineinzuversetzen. Wenn bei dir samstags einer von Zeugen Jehovas an der Tür klingelt und du willst nichts davon wissen, dann glaubst du, wenn er mit einem verklärten Lächeln dir Argumente für die Zeugen Jehovas oder Bhagwan oder Buddhismus weitergeben würde, wird er dadurch dein Herz erreichen? Nein. Jesus fragt die Menschen immer zuerst, was suchst du? Oder was willst du, dass ich dir tue? Die Frage ist also, was braucht der andere und nicht, was will ich ihm sagen? Wir müssen uns erstmal auf der Ebene des anderen treffen, echtes Interesse an seinen Gedanken, an seinen Wünschen, an seinem Leben haben. Jesus fragte zuerst und erlebt dann, wie er zurückgefragt wird. Und ich glaube, ob suchende Menschen oder Kirchendistanzierte zu uns hier in die Veranstaltung kommen, um sich zu informieren, hängt an unserem Leben. Ob wir fragend Anteil nehmen an dem Leben unserer Freunde und Arbeitskollegen und Nachbarn. Die meisten Menschen hungern im tiefsten Unterbewusstsein nach Gott, weil Gott selbst diese Sehnsucht, auch dieses Fragen in uns alle reingelegt hat. Und wenn dein Herz immer wieder weich wird durch solche Begegnungen, auch mit suchenden Menschen, dann sieht man jeden Menschen, dem man begegnet und Jesus Christus noch nicht kennt, als Schaf ohne Hirten. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Man sieht ihn als Menschen, der nur ein Gebet, nur eine Entscheidung weit entfernt ist von der Familie Gottes. Und deshalb bitte ich dich heute Morgen, nimm dir regelmäßig Zeit, dich zu öffnen dafür, was Gott mit dir vorhat an deinem Tag, in deinem Alltag, nächste Woche, um dich auch für sein Wirken zu öffnen, zu sagen, Herr, ich bin bereit, schick mir Leute zur Seite, mach mir Menschen klar, ich bin bereit. Und ich möchte dich bitten, dass du Kontakte zu Menschen knüpfst, die Jesus bitter nötig haben, die Jesus noch nicht kennen. Und diese Kombination von diesen zwei Aktivitäten wird ein Herz des Matthäus in dir hervorbringen. Und wie steht's mit dem Mut? Matthäus hat ja nicht nur ein sensibles Herz, sondern auch ein mutiges Herz. Mut kommt dann, wenn ein Nachfolger von Jesus mehr an der Bestätigung durch Gott interessiert ist, als der durch Menschen. In der Gemeindearbeit musst du ja früher oder später eine Entscheidung treffen, wem möchtest du zu gefallen sein? Möchtest du dem Ältesten, dem Pastor, den anderen Geschwistern zu gefallen sein? Willst du so leben? An irgendeinem Punkt musst du dich entscheiden, zuerst zu Gottes Gefallen zu leben. Und das hatte bei Conny und mir zum Beispiel die Konsequenz, dass wir 5 Menschen ein Jahr lang mit Drogenabhängigkeit bei uns zu Hause aufgenommen haben, 5 Jahre lang. Die haben jeweils ein Jahr bei uns gewohnt, ziemlich viel kaputt gemacht, ziemlich viel geklaut. Und meine Eltern fanden das ganz schlimm, weil das denen ihr Haus war und wir hatten einen Riesenstreit, aber hey, wir waren Gott verantwortlich. Oder vom Banker zum Pastor. Wie viele haben mir gesagt, geh da auf Nummer sicher, ich war kurz davor, auf die Börse zu gehen. Lass doch andere in vollzeitigen Dienst gehen. Geh du doch an die Börse. Setz dich doch nicht diesem lebenslangen, stressigen Dienst aus. Geh doch auf Nummer sicher. Bleib doch in dieser Zone der Bequemlichkeit, wo du ja in aller Sicherheit deinen gewohnten Gemeindeaufgaben doch nachgehen kannst, Stefan. Und dieser Rat war entgegengesetzt von dem, was Gott von mir wollte. Und diese Entscheidung wirst du in deinem Leben auch treffen müssen. Es wird Stimmen geben von außen und von innerhalb deines Kopfes, die sagen, geh doch lieber auf Nummer sicher. Versuch doch lieber nichts Neues auszuprobieren. Versuch lieber nichts zu verändern. Du setzt dich doch zu vielen Schwierigkeiten aus. Geh doch bitte kein Risiko ein. Versuch doch nichts zu machen, was dich so viel kostet. Aber vielleicht will Gott dir heute Morgen sagen, es ist Zeit für etwas Neues in deinem Leben. Es ist Zeit für eine neue Berufung. Es ist Zeit für eine neue Herausforderung. Es ist Zeit, dass du deine Ziele höher steckst. Es ist Zeit zu erkennen, Gemeinde kann mehr sein als das, was sie gewesen ist. Sie kann Zufluchtsort sein für verlorene Menschen und eine Ausbildungsstätte für Menschen, die zum Glauben gefunden haben. Aber ich glaube, es braucht das Herz und den Mut von jedem Einzelnen von uns, so eine Gemeinde auch zu sein. Amen.